Heute Morgen geht es um einen Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig sind. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. Soweit mal der Predigttext. 2. Petrusbrief ist ein Brief, der, denke ich, nicht so oft vorkommt als Predigttext, den man vielleicht auch selber nicht so oft liest. Wie ist das eigentlich mit den Briefen in der Bibel? Wer hat die alle geschrieben? Der große Briefeschreiber war natürlich Paulus mit den allermeisten und auch die bekanntesten Briefe. Und dann kommen 4 oder 5 Leute, die auch noch Briefe geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Diese 5, die dazukommen, der kleinste ist der Judas, ganz kleiner, kurzer Brief. Und dann gibt es noch einer, der Hebräerbrief geschrieben hat. Früher hat man ja gedacht, das ist von Paulus, aber Paulus wird da eigentlich nie erwähnt, nur mal Timotheus. Also ist ein bisschen so offen noch. Und dann gibt es noch 3. Und die 3 Briefeschreiber, die kamen in der Schriftlesung schon vor, bei dieser Geschichte von der Verklärung von Jesus. Das sind Johannes, Jakobus und Petrus. Das sind ja ganz besonders wichtige Jünger, gerade deshalb, weil Jesus seine Herrlichkeit denen 3 gezeigt hat. Also schon ganz besonders wichtige Jünger, und das sind dann die Hauptbriefeschreiber neben Paulus. Johannes, Jakobus und Petrus. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass das die andere große Briefeschreiber sind, weil sie diese besondere Erfahrung mit Jesus hatten und von dieser Erfahrung berichten können und deshalb sich an die Gemeinde wendet mit dieser Erfahrung von dem verherrlichten Jesus. Bei Paulus ist es sehr ähnlich. Ein Theologieprofessor bei uns, der hat mal gesagt, eigentlich hat er Paulus alles, was er dann später geschrieben hat, vor Damaskus erlebt. Da hat er Jesus als Sohn Gottes erlebt, in seiner Herrlichkeit, in allem, was Jesus für uns ist. Und eigentlich versucht er nur, diese Erfahrung mit Jesus dann in die Briefe nochmal durchzuspielen. Und ähnlich ist es eigentlich auch hier beim Petrus. Er erzählt der Gemeinde das, was er von Jesus weiß und was er von seiner Herrlichkeit erkannt hat. Was war das für Gemeinde? Wir wissen es nicht ganz genau. Sie waren irgendwo in Kleinasien. Das zeigt, dass Petrus sich zwar am Anfang an die Juden gerichtet hat, von der Verkündigung her, dass er aber später dann doch auch andere Leute mit im Blick hatte. Vielleicht überschneidet sich die Gemeinde sogar, ist nicht ganz sicher. Also von Paulus gibt es zum Beispiel auch der Galaterbrief, da ging dieser Brief von Petrus auch hin. Aber weil Petrus so wenig Briefe geschrieben hat, heißen die halt nicht nach dem Empfänger, sondern nach ihm als Autor 1. und 2. Petrusbrief. Und jetzt zum Inhalt, was hat er der Gemeinde zu sagen? Er weist die Gemeinde darauf hin, dass das, was er erzählt über Jesus, dass er sich das nicht ausdacht hat, dass das nicht eine schlaue Theorie ist, sondern dass das seine persönliche Erfahrung war. Und dann nimmt er hier in dem Anfangsvers Bezug auf das, was er bei der Verklärung erlebt hat, zusammen mit Jakobus und Johannes. Also nochmal, er erzählt uns von Jesus nicht irgendwie vom Hörensagen, so aus 2. oder 3. Hand, sondern er war direkt dabei. Und er hat mehr erkannt als viele andere von Jesus und er durfte mehr von ihm sehen, weil er bei dieser Verherrlichung, Verklärung von Jesus dabei war. Er hat also schon vor der Kreuzigung und vor Ostern erkennen dürfen, wie wunderbar und wie herrlich Jesus ist. Und das ist der Grund, warum wir solche Texte lesen und warum es gut ist, wenn wir die lesen. Es ist also nicht so allgemein irgendwie ein Geplauder über das, wer Jesus sonst so überhaupt irgendwie sein könnte, sondern er erzählt uns was, was wir ohne ihn nicht wissen könnten, nämlich, dass Jesus herrlich ist, dass er der Sohn des Vaters ist und dass er alles für uns tut und alles für uns getan hat. Und in der Gemeinde, da gab es offensichtlich Leute, die haben gesagt, na, der Petrus, der schwätzt halt irgendwas daher. Und deshalb betont er das hier. Ich erzähle nicht über Jesus, sondern ich habe ihn erlebt, erfahren. Ich bin ein Zeuge von ihm, von der Auferstehung, von der Verklärung. Ich war mit ihm unterwegs. Und deshalb ist das, was ich Petrus zu sagen habe, so wichtig. Ich glaube, in unserer Beschäftigung mit der Bibel ist es ganz wichtig, dass wir den Aspekt ernst nehmen. Im Neuen Testament, da steht nicht irgendwas, was andere ausschreiben könnten, sondern da steht das drin, was die Leute mit Jesus erlebt haben. Da steht das drin, was die Herrlichkeit von Jesus bedeutet, was Auferstehung bedeutet, was er geredet hat. Und deshalb ist das Neue Testament auch so wichtig und so besonders. Und deshalb sollte man anders mit dem Neuen Testament umgehen, wie mit irgendwelche andere schlaue Geschichte, die es so gibt. Deshalb ist das Neue Testament auch so zentral, vielleicht auch noch ein bisschen wichtiger wie das Alte Testament. Zum Alten Testament komme ich jetzt auch noch. Also hier, Neues Testament, absolut zentral, weil es um Leute geht, die Jesus in seiner Herrlichkeit erkannt haben. Und jetzt ist es ja so, dass im Neuen Testament Sachen drinstehen, die meiner Erfahrung heute ziemlich widersprechend. Also ein Thema ist, ich erlebe es, dass Menschen sterben und da heißt es, Jesus besiegt den Tod. Es gibt andere Dinge, ich erlebe Krankheit und ich erlebe Sorge und Nöte und ich erlebe hier, Jesus befreit Menschen davon. Und, so steigt er hier ein, es steht auch im Neuen Testament drin, dass diese Welt mit ihrem ganzen Chaos und mit den Sachen, die ich nicht verstehe, irgendwann zu Ende sein wird und dass sich dann die Macht von Jesus offenbart. Offenbaren, das ist eigentlich ein tolles Wort. Ich habe es an anderer Stelle bestimmt schon mal erklärt. Man braucht, um sich das klarzumachen, eine antike Schriftrolle, die ist zusammengerollt. Man könnte auch eine Frischhaltefolie nehmen, das ist der gleiche Effekt. Und wenn man das jetzt auseinanderklappt, aufrollt, dann verwendet die Griechen das Wort offenbaren. Apokalypse, habt ihr schon mal gehört, heißt es manchmal bei Untergangsfilme, aber das Wort Apokalypse heißt, ich roll das Ding auf. Und darum geht's, wenn die Herrlichkeit von Jesus am Ende der Zeit aufgerollt wird, dann erkennt jeder, wie mächtig und wie herrlich er ist. Aber diese Macht und die Herrlichkeit von Jesus, die ist heute schon da. Genauso wie in einer Schriftrolle eigentlich alles schon drinsteht, auch wenn ich es nicht aufroll. Was am Ende der Welt anders wird, das sehen es alle. Aber wir, die wir Jesus vertrauen, wir wissen heute schon und dürfen das heute schon annehmen und für uns auch auf uns übertragen, dass Jesus genau die gleiche Macht hat. Also Jesus ist später kein anderer wie jetzt, sondern er ist jetzt genauso mächtig. Er hat genauso die Welt in der Hand und unser Leben. Und an manche Punkte, so auch im Leben von uns Christen, da schimmert es dann durch und da dürfen wir das plötzlich erleben, wie herrlich er ist. Zum Beispiel, wenn man zum Glauben kommt, wenn Jesus Gebete erhört, wenn er wirklich jemand gesund macht oder auch, wo denke ich, viele von uns dafür betet, wenn diese Corona-Geschichte irgendwann von ihm auch beendet wird. Und diese Macht, die hat Jesus jetzt schon. Am Ende sehen es alle, aber jetzt hat er es schon. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich mit der Schriftrolle, da steckt alles schon drin und irgendwann wird es für alle offenbar. Und wenn wir zu ihm gehören, dann wissen wir das jetzt schon. Er ist der Mächtigste und der Herrlichste überhaupt und hat alles in seiner Hand. Und auch deshalb ist es gut, wenn man ins Neue Testament reinguckt und da das Kontrastprogramm von Jesus liest, wie er mit den Menschen umgeht, voller Liebe, wie er sagt, die Sorgen sind nicht größer als meine Macht und wie er sagt, irgendwann bringe ich auch die Welt zum guten Ende. Und deshalb ist es eigentlich dieser Text eine große Einladung, eine Werbeaktion fürs Neue Testament, dass man da ganz viel reinschaut und immer wieder auch prüft, was erfahren wir da über Jesus, seine Herrlichkeit und seine Macht. Wenn man jetzt aufhören würde, dann bräuchte man kein Altes Testament. Es gab auch immer wieder Christen so am Rand des offiziellen Christentums, die haben gesagt, das Alte Testament braucht man doch eigentlich gar nicht mehr. Der Petrus ist hier anderer Meinung und wählt fürs Alte Testament eigentlich auch einen schönen Vergleich. Und zwar sagt er, die Propheten, die sind so wie Lampen oder wie Leuchten, die uns in der Dunkelheit Orientierung geben. Ich glaube, das ist ein schöner Vergleich. Und er sagt, das gilt fürs ganze Alte Testament, also nicht nur für die bestimmte bekannte und schöne Teile, die wir sofort verstehen, sondern das ganze Alte Testament wird hier mit dem Begriff prophetisch zusammengefasst und er sagt, alle Propheten im Alten Testament waren vom Heiligen Geist angetrieben und deshalb können sie uns auch so eine Lampe, so eine Leuchte sein. Und jetzt interpretiere ich ein bisschen was rein, aber es ist glaube ich nicht ganz falsch. Hier steht nur von einer Lampe. Wenn ich das Alte Testament angucke, dann gibt es Stellen, die kommen mir vor wie ein riesiger Scheinwerfer, der sofort alles ganz, ganz hell macht. Also eine Geschichte, die ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende die Leute immer angerührt hat, ist die Geschichte oder der Psalm vom guten Hirten. Das ist sowas, Jesus als guter Hirte und im Alten Testament auch schon Gott als guter Hirte, das leuchtet sofort ein, da wird's hell, wir fühlen uns geborgen, auch wenn es heute nicht mehr so viele Schäfer gibt, aber da sagt man, das passt, das ist wunderbar, das ist so eine Art Scheinwerfer im Alten Testament. Und dann gibt es aber auch vielleicht so Leuchten im Alten Testament, die man erst anknipsen muss. Also, wenn man keine Ahnung hat, wo beim Handy die Lampe eingeht, dann bringt es auch nichts, dann muss man zuerst wissen, wo geht's an. Auch bei der Taschenlampe muss man wissen, wo drücke ich drauf. Und ich glaube, solche Lichter gibt es auch im Alten Testament, wo man zunächst mal gar nicht weiß, wie komme ich da ran und wie kann mir sowas Orientierung schenken. Ich möchte ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe vor 20 Jahren schon mich mal intensiver mit dem Prophet Joel beschäftigt. Das ist jetzt so einer, den vergisst man immer, was will der eigentlich? Und da habe ich dann, wo ich das mal intensiver durchgearbeitet habe, gemerkt, was ist das für ein tolles Buch. Der Joel sagt zum Beispiel, wir sollen nicht Kleider zerreißen, wenn wir umkehren, sondern unser Herz. Ein zerrissenes Herz, weil ich mich wieder ganz Gott hinwende. Um das ging es ihm. Nicht oberflächliche Umkehr, sondern eine echte Umkehr zu Jesus vom Herzen her. So ist der Joel, der am Anfang von meinem Glaubensleben für mich keine Bedeutung gespielt hat. Ich wusste, dass es den gibt, mehr nicht. So ist der plötzlich eigentlich eine wichtige Orientierung geworden in meinem persönlichen Glaubensleben. Und so gibt es, glaube ich, nicht nur die Leuchten oder Lampen im Alten Testament, wo sofort, bam, alles klar ist, das hilft mir jetzt in meinem Glauben. Es gibt auch welche, wo man vielleicht ein bisschen rumgrübeln muss, wo man es vielleicht zweimal lesen muss oder dreimal. Und dann gibt es, glaube ich, im Alten Testament auch noch ein paar Stellen oder Bücher, die sind vielleicht eher wie so eine uralte Fackel irgendwo, die im Keller rumgammelt. Also in dem Hütle von meinen Eltern auf dem Stückle, da habe ich mal eine Fackel gefunden, die war bestimmt noch aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, ob man die dann anzündet oder nicht, aber geht so ein Ding überhaupt noch? Oder irgendeine alte Öllampe, die mehr rußt als leuchtet? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, vielleicht geht es jemand auch anders, dann gibt es im Alten Testament Stellen oder sogar Bücher, die sind so schwer verständlich oder so eigenartig vielleicht wie eine verrußte Fackel. Und hier aber steht drin, alles ist durch den Heiligen Geist gegeben und es lohnt sich auch, solche alte Fackeln mal rauszuholen. Also das ist dann zum Beispiel 3. Mose. Also außer der Sache mit der Nächstenliebe in der Mitte ist das schon schwierig, diese ganze Vorschrift über Reinheit und Unreinheit. Und vielleicht brauchen wir sehr lang, vielleicht brauchen wir ein Leben lang, bis wir kapieren, das kann mir trotzdem was sagen, so eine Geschichte. Oder auch Teile vom Josua-Buch mit den Schlachten, auch das ist nicht immer leicht verständlich. Aber dann zu sagen, hey, der Petrus, der die Herrlichkeit von Jesus gesehen hat, der sagt es, alles, was im Alten Testament drin ist, kann mir helfen, kann mir so eine Orientierung sein. Und deshalb ist das so, nach der Einladung, das Neue Testament intensiv zu studieren, die nächste Einladung aus Alte Testament anzugucken und vielleicht gelegentlich auch mal so ein schwierigeres Buch sich vorzunehmen. Man muss nicht alles auf einmal machen, aber gelegentlich kann man ja auch mal sowas lesen und Gott dann bitte, hey, zeig du mir doch, in welcher Situation in meinem Leben so ein schwer verständliches Buch mir ein Hinweis und eine Hilfe sein kann. Und auf die Art ist also jetzt hier der Text vom Petrus aus dem 2. Petrusbrief die große Einladung, viel in der Bibel zu lesen. Schwerpunkt ganz klar auf dem Neuen Testament, das ist richtig. Aber dann auch immer wieder ins Alte reinzugucken und zu überlegen, wo ist da so ein Licht, so eine Leuchte, so eine Lampe, die mir weiterhilft. Amen.